Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Mascha Drost am Mikrofon herzlich willkommen. Plötzlich stand er vor der Tür, genauer am Ankunftsgate des Hamburger Flughafens, der Regisseur Kirill Serebrennikov. Es war seine erste Auslandsreise nach 4 Jahren mit einer Ausnahmegenehmigung aus Moskau. Der Regisseur stand jahrelang unter Hausarrest, hat eigentlich bis jetzt Reiseverbot. Und nun, für alle völlig überraschend, konnte er doch anreisen zur Premiere von Tschechows Der schwarze Mönch am Thalia-Theater.
I'm living in one day.
Ich lebe von Tag zu Tag. Nach meiner Erfahrung ist es die beste Strategie, im Moment zu leben. Hier bin ich. Ich bin in Hamburg. Ich arbeite. Ich tue das, was ich am allerschönsten auf der ganzen Welt finde. Und das ist es.
Resignieren nützt nichts. Das sagte Serebrennikov in einem anderen Interview. Und er meinte damit nicht nur seine eigene Situation, sondern auch die aller Menschen jetzt in der Pandemie. Es sei eine Prüfung und die werde uns auferlegt, damit wir stärker aus ihr herausgingen. Gut, diesen Gemeinplatz können wir Serebrennikov verzeihen, denn was er gestern in Hamburg bei den Lessing-Tagen abgeliefert hat, das ist nichts weniger als eine kleine Sensation, meint jedenfalls unser Kritiker Michael Lages. Der schwarze Mönch nach einer Erzählung von Anton Tschechow, Serebrennikov hat sie in eine Art Gesamtkunstwerk überführt.
Hamburgs Lessing-Tage am Thalia-Theater haben mit einem echten Abenteuer begonnen. Kirill Serebrennikovs Tschechow-Bearbeitung Der schwarze Mönch. 4-mal die gleiche Geschichte und jedes Mal anders. Aus verschiedenen Perspektiven nimmt der russische Regisseur die Geschichte des extrem zur Zerstörung talentierten jungen Intellektuellen Kovrin ins Visier. Zunächst erzählt Serebrennikov die Fabel. Sie steckt voller vertrauter Tschechow-Motive, hier sehr finster ausgeprägt. Kovrin, junger Schriftsteller, vorerst noch mit Pamphleten an der Universität und dem politischen Freiheitskampf des Publizisten beschäftigt, kehrt nach 5 Jahren auf das Gut des Ziehvaters Pessotsky zurück, der Naturfreund und Gärtner aus Leidenschaft ist.
Haben Sie aber viele Blumen?
Ja, Rosen, Lilien, Karmelien, Tulpen in allen Farben. Tanjas Lieblinge der Baumschule.
Gern würde der Alte den Garten der Tochter Tanja hinterlassen, wenn möglich mit Kovrin als Schwiegersohn. Die Hochzeit findet tatsächlich auch statt, aber die Ehe scheitert schnell. Kovrin hält die spießige Enge bürgerlichen Familienlebens nicht aus und denkt sich mehr und mehr hinein in die Legenden vom schwarzen Mönch. Eine Vision vom Welterlöser, die und der sich über die ganze Welt ausbreitet. Ist womöglich er selber dieser Erlöser? Mit solchen Fragen wird Kovrin verrückt und stirbt schließlich an einem Blutsturz. Schon dieser erste, noch ganz sachlich erzählende Teil ist von überbordender Fantasie und mitreißender Energie. Dabei noch ganz konzentriert auf die Thalia-Kräfte, Mirko Kreibich als Kovrin, Bernd Gravert als alter Saxophonspielender Pessotsky sowie die Russin Viktoria Mirosnitschenko. Drumherum agiert ein hinreißend wimmelndes Kollektiv, das sich später in Sänger und Tänzer aufteilen wird. Im zweiten Teil, jetzt mit dem russisch-englisch-deutsch agierenden Odin Kiron als Kovrin, übernimmt Gabriela Maria Schmeide den Part der mittlerweile gealterten Tanja, als kühle, abgeklärte Kommentatorin. Deutlicher wird die Fabel jetzt von außen sichtbar. Im dritten Teil verliert sich das junge Genie Kovrin, jetzt russisch-deutsch mit Philipp Avdejew, mehr und mehr an den Kult um sich selber und an das Kollektiv der mittlerweile immer intensiver tanzenden und singenden Mönche, bevor die im vierten Teil ganz und gar Macht und Suggestion übernehmen. Jetzt ist alles Menschliche nur noch dem Tod geweiht, und auch das selbsternannte Junggenie ist sehr weit weg vom Erlösen oder Erlöstwerden.
Tanja!
Du bist ein Genie und du stirbst jetzt, nur weil dein schwacher, dein menschlicher Körper das Gleichgewicht verloren hat.
Über alle Maßen sensationell in diesen knapp 3 pausenlosen Stunden ist der Zusammenklang von allem mit allem, bis zum Derwischtanz der kreiselnden Gebetsmönche und den Klängen des Vorsängers Gurbin Zaturian. Und die Bühne, von Serebrennikov selbst entworfen, ist ein Wunderwerk für sich. 3 Gewächshäuser aus Latten gezimmert. Vor all dem sitzen wir atemlos. Diese Aufführung reißt hin und reißt weg. und so voll mit Bildern, Klängen und Gedanken hinterlässt sie das Publikum, dass für viele womöglich an Schlaf nicht zu denken war gestern Nacht.
Schlaflos in Hamburg. Michael Lages nach der Premiere von Der schwarze Mönch. Morgen und übermorgen ist das Stück noch einmal zu sehen. Schlaflos, aber weniger vor Glück, denn vor Sorge haben die Festivalleiter von Ultraschall Berlin die letzten Wochen verbracht. Wie ein Festival auf die Beine stellen, wenn sich die pandemische Situation von Woche zu Woche anders gestaltet. Heute ist das Festival für neue Musik zu Ende gegangen und tatsächlich ohne Absagen, ohne Zwischenfälle, aber mit Publikum. Veranstaltet wird Ultraschall Berlin von Deutschlandfunk Kultur und RBB Kultur und setzt folgende Akzente.
Neues mit jüngst entstandenem oder auch schon mit etwas länger zurückliegendem neu zu kontextualisieren und ein gewisser Glaube an das komponierte Werk, an Besetzungen, die für sich genommen vielleicht gar nicht so spektakulär neu sind, die aber von Komponistinnen und Komponisten immer wieder neu beleuchtet werden und eine gewisse Akzentuierung auf einzelne Künstlerpersönlichkeiten.
Rainer Pöllmann war das, einer der Festivalleiter von Ultraschall Berlin. Und bevor wir gleich Bilanz ziehen, hören wir in eines der vielen Werke hinein, die in den vergangenen Tagen zu erleben waren. Ausschnitt aus dem Orchesterwerk Quicksilber von der Berliner Komponistin Milica Djordjevic. Damit wurde das Festival eröffnet. Für uns hat Julia Spinola Ultraschall Berlin verfolgt. Worum ging es denn in diesem Stück?
Ja, um Quecksilber, wie der Name schon sagt. Der Kontrast von diesen in feinsten Partikeln flirrenden, irrlichternden Streicherbewegungen, die wir gehört haben, mit so schwereren, metallischen Klängen, erinnert tatsächlich dann an fließendes Quecksilber. Wir kennen ja alle diese geheimnisvoll gefährliche Aura des hochgiftigen, aber optisch dann sehr interessanten Stoffes aus der Erinnerung an zerbrechende Fieberthermometer. Mhm. Und Djordjevic hat eine Faszination für die Naturwissenschaften und für die Malerei. Und hier kommt eben beides zusammen in dieser handwerklich sehr kunstvollen Komposition. Man hat das alles plastisch vor Augen, diesen silbrigen, dann wieder dunklen Glanz, die Unberechenbarkeit der Bewegungsabläufe. Allerdings muss ich sagen, über die Übersetzungsleistung ins Musikalische geht das knapp 20 Minuten dauernde Stück dann letztlich doch nicht hinaus. Also es bleibt so ein bisschen im Illustrativen stecken. Mhm. Ähnlich ging es mir auch mit den anderen Werken an diesem ersten Abend, mit Glut von Dieter Ammann und Machina in Echo von Luca Francesconi. Also handwerklich hervorragend, aber die Idee wirkt irgendwie schnell ausgereizt.
Es kann ja auch nicht immer gleich ein neues Meisterwerk herauskommen, aber gab es denn auch spannende Werke zu entdecken in diesem Jahr?
Ja, absolut. Also eine Entdeckung für mich ist die chinesische Komponistin Yiran Zhao. Ihr war so ein Porträtkonzert des Ensemble Recherche gewidmet, mit Werken, die dann jetzt auch auf einer CD erscheinen. Und ihre Musik ist ganz entfernt von all diesen plakativen Avantgarde-Attitüden, die man meint, schon tausendmal gehört zu haben. Die ist genau aus der Dramatik von kleinsten Gesten heraus erfunden, deren Ausdruck dann so weitergesponnen wird. Insgesamt meist sehr leise, aber unglaublich prägnante Werke voller Poesie, streckenweise auch voller Komik. Etwa wenn zwei elektronische Metronome im Stück Piep so gegeneinander spielen. Und trotz aller Zurückhaltung hat die Musik dann auch manchmal so eine gewisse Drastik und eine szenische Komponente in einem Stück für Trommel und Licht. Also ich würde sagen, wir hören vielleicht mal einen sehr kurzen, sehr lakonischen Ausschnitt aus dem Ensemblewerk Touch 2.
Ja, humorvoll, haben Sie gerade gesagt, Julia Spinola, über dieses Stück, über Yiran Zhao. Während des Lockdowns im vergangenen Jahr musste ja das Ultraschallfestival ohne Publikum stattfinden, als reines Radiofestival. Dieses Jahr war das Publikum wieder dabei. Also alles so wie immer?
Nee, natürlich nicht. Es ist fantastisch, dass alles stattfinden konnte, wenn man sich auch so umschaut in Berlin, was sonst alles abgesagt wird. Aber natürlich, abgesehen davon, dass die spontanen Gespräche und Begegnungen natürlich eingeschränkt sind, hat es eine neue Atmosphäre, finde ich. Es betont jetzt wirklich offen seinen hybriden Charakter. Die Konzerte sind ja auf der Website auch abrufbar. Und auch im Saal fühlt man sich dann manchmal, als hinge man irgendwie so zwischen der analogen Welt und den virtuellen Sphären von Übertragung und Stream. Zum Beispiel gestern Abend im Radialsystem, da saß man im Saal und hörte eben vor dem Auftritt der Musiker schon über die Lautsprecher in die laufende Sendung rein. Und das passte dann sehr gut zum Stück von Celeste Oram und dem isländischen Ensemble Adapta, das nämlich als experimentelle Radiooper angekündigt war.
Das ist natürlich ideal für unser Medium. Wie muss man sich das vorstellen?
Also da gibt es tatsächlich so ein paar szenische Elemente in dem Stück, was wiederum nicht ins Radio passt. Vier Musiker sitzen mit ihren Instrumenten, Flöte, Klarinette, Harfe und Schlagzeug, auf drei so kleinen Podesten im Saal verteilt. Die haben dort Radiogeräte, sehr altmodisch, hübsch aussehende Radiogeräte und allerlei Krimskrams, so kleine Plastiktiere, Obst oder eine Bierflasche. Aber das ist letztlich nur der atmosphärische Rahmen, denn es ist als Höroper, vielleicht sogar eher als Hörspiel konzipiert, als nostalgische Hommage an das Medium und sehr nett und launig zusammengesponnen und übereinander geblendet aus Schlagern und Handballspiel und einem Frühsportprogramm. Also eine launige Spielerei, die vermutlich aber den Ausübenden vielleicht noch mehr Spaß gemacht hat als den Zuschauern.
Kleine Eindrücke vom Festival Ultraschall Berlin waren das von Julia Spinola. Vielen Dank dafür. Und alle Konzerte, die können Sie auch nachhören auf ultraschallberlin.de. Von Berlin nach München. Dort in der Prinzregentenstraße thront ein römisches Wahrzeichen. Ach, das römische Wahrzeichen, die Kapitolinische Wölfin. Sie thront im Garten der Villa Stuck, wacht über das Gebäude des antike Fanaten Franz von Stuck. Klassische Skulpturen, Fresken, Mosaike, die alle kann man sehen in seinem Haus. Und dazwischen die symbollastigen, oft schwerblütigen Kunstwerke Franz von Stucks. Die Villa Stuck ist eines der am besten erhaltenen Künstlerhäuser der Welt. In den vergangenen 2 Jahren hat das Museum zahlreiche neue Werke erworben und zeigt die jetzt in den historischen Räumen. Julian Ignatowitsch war dort.
Prinzregent Luitpold von Bayern blickt von einem Nebenraum der historischen Villa Stuck auf den Prachtboulevard, den er Ende des 19. Jahrhunderts in München errichten ließ. Der ehemalige Herrscher ist in Zivil, im schwarzen Mantel abgebildet. Gealtert, mit langem weißen Bart, blickt er leicht skeptisch und doch sehr selbstbewusst über seine linke Schulter. Staatsmann und Kulturliebhaber sprechen aus dem Porträt, meint Kuratorin Margot Brandlhuber.
Man darf nie vergessen, dass der Prinzregent einfach eine ganz intensive Beziehung und eine große Bedeutung für die Kulturlandschaft in Bayern hatte. Er hat eine sehr lange Regentschaft, er ist ja eingesprungen für Ludwig II., nachdem der im Starnberger See ertrunken war. Und diese lange Regierungszeit bis 1912, bis er verstorben ist, war eben eine große Blütezeit der Kultur in Bayern.
Franz von Stuck, der Malerstar der damaligen Zeit, hat den Prinzregenten zu Lebzeiten mehrfach porträtiert und an der gleichnamigen Prinzregentenstraße, dem Prachtboulevard, sein extrovertiertes Künstlerhaus gebaut. Mit dem Porträt, das jüngst als Schenkung der industriellen Familie Späth in den Besitz der Villa Stuck gelangte, schließt sich also ein Kreis. Es sind viele solcher Geschichten, die die jüngsten Neuerwerbungen des Museums in Bildform erzählen. Sie kehren dabei nicht nur an den Ort ihrer Entstehung zurück, sondern können dazu noch in den originalen Jugendstilräumen der damaligen Zeit präsentiert werden. Vom goldverkleideten Empfangssalon bis hin zum Musikzimmer mit sternenglänzendem Nachthimmel ist die Villa ein Gesamtkunstwerk.
Das ist eins der wenigen Künstlerhäuser um 1900 international, das wirklich in seiner Funktion auch nachzuvollziehen ist. Es mutet historisch an, es erinnert in vielen Passagen an verschiedene Phasen der Antike. Aber am Ende hat er doch alles ganz neu und selbstständig erdacht.
Bereits mit 26 Jahren hatte Stuck seinen künstlerischen Durchbruch bei der Münchner Jahresausstellung im Glaspalast 1889, für die er auch das Plakat entwarf. Neben dem Entwurf ist jetzt auch eine lithografische Umsetzung dieses Plakats auf Goldgrund im Besitz des Museums. Es hängt direkt neben dem opulenten Werk, das Stuck auf der Jahresausstellung schlagartig berühmt machte, der Wächter des Paradieses, Ein impressionistisch-symbolistischer Lichtrausch mit dem Erzengel Michael samt Flammenschwert, der nach der Verbannung Adams und Evas die Pforte zum Paradies bewacht. Als wäre das nicht schon genug, hat sich Stuck in dem Bild auch noch selbst verewigt.
Da kündigt sich jemand an mit großem Selbstbewusstsein und dieser dünkle Typus als jugendlicher Römer, das ist ein Kunstgriff, den er genau zu dieser Zeit für sich entdeckt hat und benutzt dieses Selbstmarketing sozusagen auch bis ans Ende seiner Tage.
Den Verkäufer Stuck, der sein eigenes Branding entwickelte, zeigen auch zwei andere neue Werke in der Sammlung. Nämlich zwei mythologische Zeichnungen um 1889, die belegen, wie und wann der Künstler seine Signatur wechselte. Weg von der wenig aussagekräftigen Krakelunterschrift hin zur charakteristischen Blockschrift im Stil des Art Deco. Schließlich oben angelangt im alten Atelier, das gleichzeitig Festsaal mitsamt eines Altars war, sind wir dann beim Bild aller Bilder angelangt. Der Sünde, von der heute 13 Versionen bekannt sind. Eine neue in Pastell erhält das Museum als Dauerleihgabe. Sie stammt ursprünglich aus dem Besitz eines Geistlichen.
Also ganz fokussiert auf das Gesicht, auf den Schlangenkopf und auf den nackten Oberkörper. Sie hat eben den Reiz, dass man dieses Tempo auch in diesem schnellen Strich mit dem Pastell auf Papier eben sieht und das Gefühl hat, man schaut Stuck ein bisschen beim Zeichnen über die Schulter.
Die Provenienz des Bildes wird weiter erforscht und erzählt genauso eine Geschichte wie das Bild selbst. Alle diese Bilder sind Zeugnis und Ausdruck der europäischen Kultur- und Geistesgeschichte. Und die spiegelt sich genauso im Blick des Prinzregenten Luitpold wie in dem der Sünde.
Neue Bilder in der Villa Stuck, Julian Ignatowitsch berichtete. Das Kontrastprogramm zu den eben beschriebenen symbolistischen Kunstwerken gab es gestern nicht weit entfernt im Literaturhaus München. Illustrationen des Schweizer Illustrators Celestino Piatti. Der sagte von sich, alles, was ich male, hat Augen, denn an den Augen könne man alles ablesen. Die Augen, die Piatti malte, die blickten meist sehr groß und sehr freundlich von Plakaten, aber vor allem von Buchdeckeln entgegen. Von den mehr als 6000 Covern, die Piatti für DTV gestaltet hat. Also für den Deutschen Taschenbuchverlag. Viele von ihnen, besser gesagt, aber auch seine freundlichen Werbeplakate, die waren gestern beim Celestiner Piatti-Tag im Münchner Literaturhaus zu sehen. Katrin Hilgruber.
Ansteckende Lebensfreude strahlen vier Sonnen mit Gesichtern aus, die auf vier Plakaten im Münchner Literaturhaus zu sehen sind. Eine Sonne genießt ein malzhaltiges Frühstücksgetränk, die Nachbarsonne einen Aperitif. Eine dritte hat sich lässig Skier umgeschnallt und wirbt damit für den Wintersportort Pontresina. Celestino Piatti entwickelte von seinen Lieblingsmotiven wie Sonnen, Löwen, Nixen oder Tigern häufig Serien. Zu seinem Wappentier jedoch wurde die Eule, wie Piattis Tochter Barbara erklärt.
Er hat uns immer erzählt, ihn fasziniert, dass die Eule quasi ein menschliches Antlitz hat mit den Augen vorne, nicht auf der Seite wie andere Raubvögel zum Beispiel und dass man deshalb eben alles zeigen kann, die Eule verliebt, melancholisch, nachdenklich, verzweifelt, schlau und so weiter. Wir haben auch Kisten, Kartonschachteln im Archiv gefunden, die sind mit Eulenspiegeleien beschriftet. Allein in diesen Kisten sind hunderte von kleinen Eulen in allen Stadien des Entwurfs zu finden.
Die Sachbuchautorin Barbara Piatti ist das zweitjüngste von Celestino Piattis 5 Kindern aus 2 Ehen. Sie hat die Stiftung Celestino Piatti, das visuelle Erbe, ins Leben gerufen, die im Jubiläumsjahr 2022 Ausstellungen veranstaltet und das Archiv des 2007 verstorbenen Künstlers fürs Publikum öffnet. Vor allem aber hat sie mit dem Basler Historiker Claudio Miozzari einen sperrigen Prachtband gestaltet.
Sie sehen, es ist ein unbescheidenes Buch. Es ist ein bisschen groß geraten.
Alles, was ich male, hat Augen, erschienen beim Schweizer Christoph Merian Verlag und dem Deutschen Taschenbuchverlag, dessen Art Director Celestino Piatti fast 3 Jahrzehnte lang war.
Das Buch hat sehr viel Karton, echter Karton vorne drauf, aber dann auch drin. Und das ist etwas vielleicht Spezielles, das uns wichtig war, wenn man im Archiv ist und diese Mappen öffnet, dann sieht man immer sofort, er hat mit Schere gearbeitet, er hat mit Leim gearbeitet. Das ist wirklich ein Handwerk.
Bei der Pop-up-Ausstellung im Münchner Literaturhaus freut sich Barbara Piatti über die Wiederbelebung der Achse Basel-München.
Von DTV wurden ja immer die Hardcovers geliefert, die dann eben zu Taschenbüchern wurden. Die lagen halt überall rum. Und wenn dann mein Vater illustriert hat und die DTV-Taschenbücher eintrafen, die Belegexemplare, wurden die eingeräumt bei uns. Das war immer ein großes Event. Die Kisten kamen von München oder von der Auslieferung. Und wir durften uns dann aussuchen, was wir lesen wollen.
Für das Publikum bedeutet die Wiederbegegnung mit den Piatti-Covern eine persönliche Zeitreise. So ist das Boot seines allerersten Umschlags für Heinrich Bölls irisches Tagebuch geradezu ikonisch geworden. In diesem Sinne eröffnet der Journalist Andreas Platthaus die abschließende Podiumsdiskussion.
Ich habe heute in den Gesprächen feststellen können, dass es eine unglaubliche Zuneigung und eine tiefe persönliche Verbindung, glaube ich, aller Menschen, die hierher gekommen sind, mit dem Werk von Celestino Piatti gibt. Und in gewisser Weise, glaube ich, haben wir so etwas wie ein Klassentreffen hier jetzt in diesem Saal. Wir alle sind in die Schule, zumindest in die Seeschule von Celestino Piatti gegangen, egal wie alt wir sind.
Celestino Piatti war stark von der strengen Schweizer Designschule geprägt. Seine weißgrundigen DTV-Cover hätten im Nachkriegsdeutschland einen Bruch der Sehgewohnheiten bewirkt, so der Designforscher Jens Müller. Er hat für den Jubiläumsband Piattis Beziehung zum DTV rekonstruiert, besonders zu dessen Gründungsverleger Heinz Friedrich. Das weiße Blatt, eigentlich der Albtraum aller Kreativen, blieb bei Celestino Piatti erkennbar. Ein Interview, das er 1986 dem Bayerischen Rundfunk gab, beweist seine zeitlose Modernität.
Ein grandioser Glücksfall war eigentlich dazu mal, dass ich gleich auf die weißen Umschläge gekommen bin. Das hat mir dann über viele, viele Jahre, also bis heute eigentlich, die Möglichkeit gegeben, dass ich ungefähr jede Technik auf diesen Umschlägen anwenden konnte. Und die Typografie hat eigentlich alles verbunden miteinander, weil sie einheitlich von Band zu Band war.
Celestino Piatti war das. Gestern hat ihm das Literaturhaus in München einen ganzen Tag gewidmet. Populismus platinblond, so lautete eine FAZ-Überschrift zu einem Porträt der englischen Kulturministerin Nadine Dorries. Und dieses blonde Gift ist jetzt zu Boris Johnsons neuer Waffe geworden im Kampf um seinen Posten. Angriff ist die beste Verteidigung, heißt es, und erst recht ein Angriff auf die BBC. Die Rundfunkgebühr solle abgeschafft werden, hieß es aus dem Kulturministerium in dieser Woche. Und sollten die Pläne in die Tat umgesetzt werden, wird die BBC wohl in 5 Jahren nicht mehr wiederzuerkennen sein. Wer ist diese Kulturministerin? Wer ist Nadine Dorries? Die deutsche Wikipedia schreibt: Politikerin, Autorin von Trivialliteratur und ehemalige Krankenschwester. Christina Heuer wird etwas genauer.
Der frühere Premierminister David Cameron konnte Nadine Dorries nicht leiden und verpasste ihr den Spitznamen Mad Ned. Heute ist Cameron Geschichte, Nadine Dorries immer noch eine der schillerndsten britischen Politikerinnen und neuerdings sogar Ministerin für Kultur, Medien und Sport. Themen, mit denen die 64-Jährige zuvor nichts zu tun hatte, sieht man mal von der regen Nutzung ihres Twitter-Accounts ab und einem Unterhaltungsroman, den ein Kritiker das Schlechteste nannte, was er je gelesen habe. In England fällt bei Nadine Dorries den meisten als erstes das Dschungelcamp ein. Daran nahm die konservative Parlamentarierin 2012 teil. Das Publikum schickte sie jedoch gleich wieder nach Hause.
The public have decided the first person they want to leave I'm a Celebrity 2012 is Nadine.
Beim Dschungelcamp, schwärmte Dorries anschließend, würden die Leute lieber abstimmen als bei Parlamentswahlen. Leider hatte die Abgeordnete von Mid Bedfordshire es versäumt, die Tories vorab über ihre Dschungelpläne zu informieren. Der Vorsitzende in Dorries Ortsverein war mächtig sauer, als Journalisten ihm ein Foto von ihr im australischen Busch unter die Nase hielten.
You've got a photograph of her in Australia. What's she doing there? She's taking part in I'm a Celebrity. Jolly good. Well, I can think of better ways of spending my time than sat in a swamp with a bucket of maggots on my head. However, if that is what she's doing, then obviously we'll be taking a very severe view on it.
Tatsächlich wurde Nadine Dorries vorübergehend vom Parlament suspendiert, dem sie seit 2005 angehört. Im Unterhaus fällt sie immer wieder mit ultrakonservativen Positionen und reichlich Unkenntnis auf. Dorries hat sich gegen Abtreibungen und die gleichgeschlechtliche Ehe stark gemacht. Sie war auch für einen besonders harten Brexit. Den von Theresa May fand sie zu weich, offenbar ohne zu wissen, worum genau es ging. Wie sonst ist zu erklären, was sie auszusetzen hatte, dass die Briten nämlich mit Mays Deal kein Stimmrecht mehr in der EU haben würden, keine Europaabgeordneten und auch keinen EU-Kommissar.
This deal gives us no voice, no votes, no MEPs, no commissioner.
Nun ist Nadine Dorries also Kulturministerin und will die BBC finanziell ausbluten. Die konservative Regierung zeichnet den Sender als linke parteiische Verschwörung, genau wie Channel 4, einen anderen öffentlich-rechtlichen Sender. Downing Street möchte ihn privatisieren. Es sei ihr gutes Recht, Channel 4 die Gebühren wegzunehmen, behauptete die zuständige Ministerin im Kulturausschuss. Zur Verblüffung des Vorsitzenden, der ihr erklären musste, dass Channel 4 gar keine Gebühren bekommt, sondern sich privatwirtschaftlich finanziert.
But Channel 4 is not like the BBC. It's not in receipt of license fee money. It makes its money from commercial operations.
And so, although it's, yeah, and...
Es ist selten, dass es Nadine Dorries die Sprache verschlägt. Für gewöhnlich ist sie es, die austeilt. Dorries ist stolz auf ihre Herkunft aus der Liverpooler Arbeiterklasse und pflegt ihr Image, unverblümt zu sagen, was sie denkt. Die Beleidigungen, die sie auf Twitter raushaut, sind legendär. Einem Gemeinderat in ihrem Wahlkreis stellte sie in einem Tweet die rhetorische Frage, ob er, Zitat, ein Frauenfeind mit kleinem Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen sei. Und den linksliberalen TV-Moderator James O'Brien nannte sie auf Twitter einen, wieder Zitat, Public School Posh Boy F-Wit, sehr zurückhaltend übersetzt, einen verwöhnten Idioten. Ob sie so etwas angemessen fände, wurde sie im Kulturausschuss gefragt.
Does that seem appropriate to you?
Well, I thank you for reminding me of that comment.
Als sie mit Lachen fertig war, verwies Dorries auf die vielen Male, die sie angeblich von männlichen Kritikern auf Twitter beleidigt worden ist. Was immer Nadine Dorries nicht auszeichnet, Kämpferqualitäten hat sie und ein unverwüstliches Selbstbewusstsein.
Unsere Korrespondentin in London war das, Christina Heuer, über die Kulturministerin Nadine Dorries. 5 Jahre lang forschte ein internationales Team zu der Frage, wer hat Anne Frank und ihre Familie verraten? Das Ergebnis wirbelte letzte Woche viel Staub auf, aber wie seriös ist es? Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Der Anne-Frank-Fonds hält es eben nicht für seriös und hat das Forscherteam, das seine These zum Verrat am Versteck der Familie von Anne Frank in einem Buch veröffentlichte, kritisiert. Die Art und Weise, wie da geforscht wurde, sei enttäuschend, hieß es. Dem schließt sich auch der israelische Historiker Daniel Zehl-Brecher an, der im Deutschlandfunk Kultur sagte:
Die Frage des Verrats überhaupt ist auch keine Historikerfrage. Das ist eine Frage eines auf Sensationen ausgerichteten Unterhaltungsbetriebs. Die meisten Historiker, die sich mit Anne Frank beschäftigt haben, haben diese Frage nie gestellt. Denn es gibt gar keine Beweise dafür, dass es einen Verräter gegeben hat. Es ist ja von Anfang an so gewesen, dass dieses Anne Frank-Genre sehr viel Bücher, Filme, Theaterstücke hervorgebracht hat. Unter anderem auch sehr viele Bücher, in denen Autoren auch immer wieder ganz obtruse Theorien der Täterschaft mitbrachten in diesen Komplex.
Letztlich, so Brecher, gäbe es kein einziges Dokument aus der Zeit selbst, das aufklären könnte, nur Aussagen oder Erinnerungen nach dem Krieg. Das internationale Forscherteam war zu dem Ergebnis gekommen, dass Anne Frank und ihre Familie von einem jüdischen Notar verraten wurden. Unter anderem in den USA wurde die Publikation als antisemitisch bewertet. Die Familie Frank wurde nach Auschwitz deportiert. Anne Frank starb 1945 nach erneuter Deportation im KZ Bergen-Belsen. Über die Lessing-Tage haben wir zu Beginn der Sendung berichtet. Heute wurde außerdem der Lessing-Preis verliehen an den Schriftsteller Uwe Timm, der Beweise, dass literarischer Erfolg und intellektueller Anspruch sich nicht ausschließen müssen, so die Begründung der Jury, die hinzufügte, Timm und Lessing verbinde das Prinzip Hoffnung. Der Schriftsteller wagte in seiner Dankesrede heute eine eher düstere Gegenwartsdiagnose.
In Anbetracht von sogenannten Corona-Leugnern, Querdenkern, herumspazierenden Wut- und Reichsbürgern, die Todesdrohungen gegen Wissenschaftler, Politikerinnen, Krankenpfleger, Ärztinnen und Journalisten richten, Argumente, die sich jeder Überprüfbarkeit bewusst entziehen, führen in eine kognitive Regression.
Der Lessing-Preis wird seit 1929 alle 4 Jahre verliehen. Zu den Preisträgern gehörten Hannah Arendt, Max Horkheimer oder Alexander Kluge.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt. Vielen Dank. Bund und Länder wollen vorerst auf Lockerungen verzichten. So sieht es eine Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel vor. Mehr dazu gleich in den Nachrichten und in den folgenden Informationen am Abend. Mein Name ist Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.